Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ich weiß nicht, Anja, ist die größte Runde vielleicht zu einem Suiza Talk jetzt hier am Pavillon. Und es freut mich so sehr, weil wenn ich mich richtig entsinne, ist es auch das erste Mal, dass die Architektur mal einen Spot bekommt und nicht Komponisten, Komponistinnen, Interpretinnen, Interpreten, sondern wirklich jetzt die Architektur im Fokus steht, was wirklich einer Biennale für neue Musik und Architektur, wie sie Zeiträume ist, würdig ist. Und dann haben wir nicht nur jetzt mit dir, Konrad, herzlich willkommen, Konrad Kersting.
Hallo.
Countdown. Yes. 2030, ich bin Johanna Lamprecht. Einen Architekten als Referenten, sondern auch noch, du repräsentierst das Architekturkollektiv 2030, nennt ihr euch, oder 2030?
Countdown 2030.
Ja, genau. Und das ist eigentlich das noch super tollste Match, dass du nicht nur Architekt bist, sondern ihr wirklich mit dem Kollektiv auch noch zum Thema des Festivals mit Verwandlung wirklich diese Fragen nachgehst. Aber ich will eigentlich gar nicht viel sagen, weil was ihr macht... Ah ja, mit der Sonne, genau.
Mit dem Baby.
Oder ihr tauscht, Matthias? Super. Genau, ich will eigentlich gar nicht mehr viel sagen, sondern dir das Wort geben, weil du kannst am besten eure Vision kurz jetzt in 5, 6, 7 Minuten skizzieren. Dann habe ich einige Fragen mitgebracht, auch aus dem Festival. Und dann ist eigentlich das Gespräch eröffnet, dass wir gemeinsam das noch ein bisschen vertiefen.
Ja, ja, vielen Dank, Johanna, und an das Festival, dass ihr uns eingeladen habt. Also die Einladung ging ja nicht an mich, sondern an den Countdown. Und ich habe gerade schon Johanna erzählt, die Anfragen gehen dann bei uns mal so in den Gruppenchat. Wer kann einen 10 Minuten Input geben? Und ich habe dann gesagt, ja, kein Problem, ich habe eh schon einen vorbereitet. Und dann in der Abstimmung mit Johanna habe ich rausgefunden, ich hatte mir so vorgestellt, es gibt so wie eine Bühne und einen Beamer und ich zeige so ein paar Slides. Und dann habe ich gemerkt, es ist doch ein bisschen anders. Aber ich finde es eigentlich super nett, so ein Gespräch. Und ich habe jetzt so lustige A3-Sachen mitgebracht. Und genau, also ich darf heute den Countdown 2030 vertreten. Wir sind ein Verein aus Basel, der sich Ende 2019 gegründet hat. Und es gibt so um die 40 Aktivmitglieder. Das heißt, es sind wirklich Mitglieder, die sich wöchentlich treffen und engagieren. Und es gibt dann noch so 20 passiv und so Ehrenmitglieder, die einfach uns finanziell unterstützen. Genau. Und ich glaube, viele Leute, also in der Architekturszene hat sich vielleicht ein bisschen rumgesprochen, aber so außerhalb von der Architekturszene fragen immer noch zu Recht, was wir eigentlich sind. Und ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist so dieses eine doofe Zitat, das ich höre, ist der einzige Text, den ich mitgebracht habe. Und das ist von einem der wichtigsten Nachhaltigkeitsforscher, Professor Dr. Schallenhuber. Und der hat erklärt, dass nach allen aktuellen Berechnungen und Statistiken sozusagen die Klimakrise und die Klimaerwärmung, die ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. Und um dem gegenzusteuern, reicht es nicht, dass man wartet, bis sozusagen wir das bei 2 Grad sind und dann fangen wir an, panisch Sachen zu machen, sondern es ist wie ein ganz, ganz langsamer Ozeandampfer. Man muss eigentlich wirklich stetig regeln, um das noch zu schaffen, bevor es zu spät ist. Und er hat eben gesagt, in einem sehr eindrücklichen Vortrag, dass diese nächste Dekade, das Jahr 2020 bis 2030, diese 10 Jahre sind eigentlich super kritisch. Weil wenn wir es in den Jahren nicht schaffen, substanziell was zu verändern an der Art, wie wir leben, dann ist es eigentlich zu spät, um noch was zu machen. Und diesen Vortrag haben ein paar Architekturschaffende in der Region Basel gehört. Und da gab es noch einen ganz spannenden Satz, jetzt ganz am Ende, der ist vielleicht auch, ich weiß nicht, für Leute der Musikbranche interessant, nämlich, dass all diese Dinge, die damit einhergehen, nämlich, das bedeutet, dass wir den Verbrennungsmotor verschwinden lassen. Dort muss Zement als Baumaterial ersetzt werden, zum Beispiel durch Holz und andere Baustoffe. Und das ist die komplette Neuerfindung der Moderne. Und die Moderne ist für Architekten natürlich ein sehr besetzter Begriff, der auch eine Art Stilepoche ist. Und sozusagen das zu verstehen als eine Infragestellung von dem Prozess, den wir so seit der Industrialisierung haben, von der Massenproduktion von Dingen, von Wegwerfen von Dingen, das fanden wir eigentlich spannend. Und daraus ist, diesem Vortrag hat sich eigentlich dann der Name, der Countdown 2030, gegründet, weil wir gesagt haben, wir müssen diesen Countdown machen. Noch so ganz, ganz doof nerdy, die Leute, die sich noch an Mathe und Integrale erinnern, die Fläche unter so einer Kurve ist ja sozusagen, wie viel CO2 ausgestoßen wird oder jetzt CO2-äquivalent schlechte Atmosphärengase. Und das ist jetzt sozusagen die Jahresachse und man sieht, wenn wir 2000 angefangen hätten, ne, dann hätte man hier nur 4% pro Jahr das weltweite CO2 reduzieren müssen. Während wenn wir jetzt noch warten bis 2030, dann müssen wir von 100 auf 0 gehen. Und wir sind jetzt halt an der Stelle, wo wir sozusagen noch langsam runterregeln können, aber es ist schon ein echter großer Aufwand. Und dann so die Frage, was geht uns das an? Abgesehen davon, dass natürlich jeden was angeht. Vielleicht ganz kurz zu wissen, also wir sind hauptsächlich aus der Schweiz, aber auch viele bei uns aus Deutschland. Und man sieht es ganz gut, das muss man nicht kurz erklären. Wir sind Platz 6 und Platz 11 der größten Emittenten pro Person. Also wir verbrauchen am meisten Ressourcen. Und jetzt ist, glaube ich, kritischer, und das ist das, was bei den Leuten noch nicht angekommen ist. Also wir reden über Mobilität und mehr Elektrofahrzeuge und so. 40% vom weltweiten CO2 wird in der Baubranche produziert. Das ist deutlich, deutlich mehr als in allen anderen Bereichen. Und das ist, glaube ich, ein blinder Fleck, den super viele noch nicht verstanden haben. Das liegt daran, dass diese Ressourcen, die da drin sind, einfach unheimlich viel sind. Den Stahl, den man schmelzt, den man produziert, der Transport von den Zementmengen, von dem Beton, da kommt einfach ganz viel zusammen. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass wir als Baubranche gleichzeitig auch einen riesen Hebel haben, um Sachen zu verändern. Und was auch viele nicht wissen, ist, dass über 50%, in Deutschland ist sogar 60% des Abfallvorkommens ist aus der Baubranche, weil wir Gebäude abreißen und einfach in Deponien unter die Erde kippen. Und das ist in aller Regel heute noch Sondermüll. Das ist irgendwelche zusammengeklebten, komplexen Dinge. Genau. Und die Frage ist so, wie geht's weiter? Müsste man nicht eigentlich dann ganz aufhören zu bauen? Also auch die Frage wird in den sehr progressiven Kreisen der Architekturschaffenden gestellt, auch wenn wir uns natürlich damit so ein bisschen uns selber abschaffen würden. Und unsere Haltung dazu, die vom Architects for Future, das ist eigentlich so ein Partnerverein in Deutschland, finde ich gut geprägt wurde, das ist der Vorsitzende von Architects for Future. Weiterbauen ja, aber baut keinen Scheiß. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten, eindrücklichen Slogan. Und vielleicht, ich will jetzt nicht so zu technisch auf die Architektur eingehen, aber so ganz grob gibt es vielleicht so eine einfach merkbare 5R-Methode, nennen wir die in dem Kreis, und das ist einfach Refuse. Das heißt, man muss auch manchmal, wenn jemand kommt und sagt, ich will das Haus hier abreißen, weil ich will ein neues, den Leuten sagen, hey, überleg's dir doch nochmal, weil das Haus ist eigentlich voll in Ordnung. Können wir das nicht einfach weiterverwenden? Reduce, also vielleicht auch mal kleinere Wohnungen bauen, in Frage stellen, wie viel Quadratmeter braucht man. Reuse, also Strukturen und vor allem auch Materialien wiederverwenden. Das ist was jetzt so langsam erst aufkommt, dass man auf die Idee kommt, dass eine Wellblechfassade von einer Fabrik, dass man die auch abmontieren kann oder der nächsten Fabrik auch wieder drauf machen kann, dass man die nicht verschrotten muss. Recycle, das heißt, man kann Dinge sortenrein sortieren und versuchen, einfach wieder in den Flusskreislauf zu bringen. Und als letztes, wenn das alles nicht mehr geht, dass man versucht, eigentlich Bauteile zu machen, die dann verrotten können, die man einfach kompostieren kann. Ja, und uns gibt es jetzt seit 2 Jahren. Die Aufmerksamkeit wächst echt stetig. Also gerade heute erscheint ein neuer Artikel in Werkbau und Wohnen. Das ist eine wirklich einflussreiche Fachzeitschrift, und wir machen Ausstellungen und werden super viel eingeladen inzwischen zu Podien, meistens aus dem Fachbereich. Genau. Und aber so das Erste, was wir gemacht haben, das waren eigentlich die Postkarten. Die habe ich davor noch mitgebracht. Die liegen auf diesem kleinen Tisch. Ich habe die aber so in groß ausgedruckt. Also für uns, wie mal so erste Maxime feststellen zu den unterschiedlichen Maßstab unseres Berufes, nämlich dem Städtebau, der Gebäudeplanung und der Detailplanung, also wie sieht eine Wand aus. Und da haben wir eigentlich mit Statistiken und Zahlen unterlegt so Vorschläge gemacht, und die Größe von diesen Feldern entspricht quasi dem Potenzial, wie viel CO2 man damit einsparen kann. Und das ist einfach so eine Postkarte, die kann man einem Kollegen schicken oder die kann man sich zu Hause aufhängen und ab und zu mal drauf gucken und vielleicht auf Dinge achten, die sonst so ein bisschen untergehen. Das ist so in aller Kürze, was wir beim Countdown machen.
Wow, super. Danke. Ja. Genau, ich glaube, meine erste Frage knüpft tatsächlich auch schon dort an. Das Thema vom Festival ist ja Verwandlung. Also was jetzt auch eigentlich in der Bespielung der Konzertorte so ein bisschen immer, würde ich sagen, die Frage, die leitende Frage war auch, wie lässt sich jetzt hier auch im öffentlichen Raum, wie lassen sich Orte verwandeln oder eben auch, das ist ja eigentlich eine Charakteristik von Zeiträume, dass einfach musikalische Performances, Konzerte an Orten stattfinden, wo sonst einfach das nicht ist. Und ja, auch hier ist ja ein bisschen am Pavillon mit dein Stadtgrün und dein Stadtraum, gibt es ja im Grunde so eine kleine Umfrage. Wenn du jetzt auf Basel blickst und dich fragst, was könnte in Basel sozusagen im Sinne von Countdown 2030, was könnten da nächste Schritte sein? Oder wie blickt ihr auf die Stadtentwicklung Basels? Welches Potenzial seht ihr? Welche Schwierigkeiten? Du bist jetzt hier kein Experte, aber du kennst sicherlich nicht alle Immobilien, das ist auch gar nicht die Frage, aber du hast ja sicherlich auch mit konkreten Projekten Einblicke und ihr habt vermutlich auch Visionen.
Ja.
Und sagt, wenn du jetzt Chef des Baudezernat wärst, was willst du machen die nächsten 9 Jahren?
Ja, total spannende Frage. Also ich glaube, was vielleicht auch noch interessant ist, also wir sind Gott sei Dank so breit aufgestellt, dass wir tatsächlich auch Mitglieder bei uns im Verein haben, die aktiv im Parlament in Basel vertreten sind. Also wir haben auch subversiv Leute in der Politik. Genau, und deshalb ist dieses gar nicht so weit weg, würde ich mal sagen. Und wir wurden auch eingeladen, zum Beispiel als externe Expertinnen beim Beschreiben, also bei der Planung von neuen Baugesetzen. Also werden wir schon einbezogen. Insofern ist das Gott sei Dank schon angestoßen. Ich glaube, ich habe da auch drüber nachgedacht nach unserem Telefonat, dass dieses Thema Verwandlung, was jetzt bei euch das Festival-Leitthema ist, eigentlich total passt, weil ich das Gefühl habe, dass wenn man es schafft, den Leuten klarzumachen, dass das, was schon gebaut ist, erstmal ein extremer Wert ist, dann hat man schon total viel platziert. Weil ich glaube, dass bei ganz vielen Menschen immer noch nachhaltige Architektur, und es ist auch spannend, wenn man nachhaltige Architektur googelt, dann kommen eigentlich nur so Bilder mit so bepflanzten Fassaden, total futuristisch und es sieht irgendwie alles so aus, als wäre es vom anderen Planeten. Und wenn man heute, also die Energien, die wir heute machen, die sind schon so niedrig in der Energieerzeugung, also mit so Wärmepumpen und so, ist egal, so Fernwärme ist egal, aber so die Heizungen und die Gebäude sind so gut gedämmt, dass ein durchschnittliches Mehrfamilienhaus heute nach 50 Jahren, und 50 Jahre ist länger als die Durchschnittslebenszeit von einem Haus in der Schweiz, und ein Mehrfamilienhaus hat nach 50 Jahren immer noch mehr Energie in der Erstellung verbraucht als in dem Betrieb über die 50 Jahre. Und das, wenn man sich das klar macht, dann ist es auch ganz klar, dass man nicht sagen kann, aus nachhaltigen Gründen reiße ich ein Gründerzeithaus, was schlecht gedämmt ist, ab und baue einfach ein neues, super gedämmtes Hightech-Haus hin. Und dass es auch nicht nachhaltig sein kann, sozusagen sich in die Strohbauwand mit Lehmputz ins Einfamilienhaus aufs Land zu ziehen, weil da habe ich immer noch, also man muss sich ja auch klar machen, ein ganz großer Teil vom Bausektor ist ja auch die Infrastruktur, die Straßen, die Kanäle. Und da ist natürlich je dichter, je mehr Leute an einem Stück Straße wohnen können und davon profitieren können, desto besser. Und ich glaube, dass Basel da inzwischen schon wirklich gute Schritte eingeht. Also erfreulicherweise sind jetzt zum Beispiel auch in den letzten 2 großen offenen Wettbewerben Leute vom Countdown eingeladen worden für die Jury. Das heißt, dass wirklich da ein Umdenken stattfindet und dass jetzt zum Beispiel auf dem Niesbüchel-Areal in Volta Nord entsteht ein ganz großes neues Wohnhaus. Und da ist von jemandem vereinsinternen, der Bauingenieur ist, das erste Mal jetzt so eine Art Bilanzierungstabelle entwickelt worden, wo die Gebäude schon im Wettbewerb eigentlich überprüft werden auf die graue Energie. Also wenn ich das kurz erklären, graue Energie ist das Wort für die Energie, die quasi im Material steckt. Also wenn ich einen Kubikmeter Ziegelwand baue, dann kann ich ja ausrechnen, der Ziegel muss der Rohstoff geborgen werden, dann wird er transportiert, dann wird er gebrannt, dann wird er irgendwie glasiert und nochmal gebrannt, dann wird er wieder transportiert, dann gibt es noch den Mörtel und da gibt es inzwischen Institute, die das ausrechnen und da kann man dann sozusagen, das ist relativ aufwendig, aber man kann sozusagen Überschläge rausfinden, okay, wie viel Energie steckt denn jetzt eigentlich schon in diesem Baumaterial? Und dann wird auch immer auffällig, dass ich wirklich locker 60-70% vom gleichen Bauvolumen einsparen kann, einfach nur dadurch, dass ich andere Materialien verwende oder anders baue. Und das ist jetzt angekommen in den Köpfen und ich glaube deshalb, dass Basel jetzt nicht sich neu erfinden muss, sondern Basel muss sich verwandeln oder ich finde noch eher so umwandeln. Also man muss, glaube ich, sehr sensibel auf das schauen, was es schon gibt und die Potenziale davon erkennen und überlegen, ja, wie könnte ich das denn weiterverwenden, wie könnte ich vielleicht über einen kleinen Umbau das wieder funktionstüchtig kriegen und nicht so schnell abreißen, neu bauen. Ich glaube, das wäre schon ein Riesenschritt. Also eigentlich sieht das Basel von morgen, glaube ich, gar nicht so anders aus als das Basel von heute. Ich hoffe, ein bisschen dichter. Also man muss, glaube ich, schon wirklich die Potenziale vor allem in der Stadt nutzen. Aber die Schweiz ist da schon deutlich weiter als zum Beispiel Deutschland. Also wo immer noch eigentlich, in Deutschland werden, glaube ich, pro Tag 3 Fußballfelder neu Bauland ausgeschrieben, öffentlich. Wo einfach die Städte irgendwie ein Neubaugebiet ausschreiben, wo dann wieder auf irgendeinem Feld eine Einfamilienhaussiedlung entsteht. Und ich glaube, da müssen wir von weg. Und ich glaube, der andere ganz große Hebel ist, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die Zahl stimmt, aber ich meine, in der Schweiz hat man pro Kopf 60 Quadratmeter Wohnland. Und da merkt man auch, wenn man das halbiert, also gegen so Fragen wie, ich habe immer das Gefühl, ganz viele Leute nehmen so Dinge wie Coffee-to-go-Becher oder ich bringe meinen eigenen Porzellantassen mit. Nein, aber ich meine, das ist am Ende halt so ein yeah. Pups auf irgendwie yeah. dieser Skala. Und die Frage, wie groß meine Wohnung ist, beheizt sich 120 Quadratmeter für mich und meine Partnerin zu zweit? Oder kann ich mich mit weniger zuerst? Das ist ein gigantischer Hebel. Und ich glaube, das, also eine dichtere Stadt, wo mehr Leute auf kleinerem Raum, vielleicht aber auch dafür mit neuen, so ein bisschen Lösungen, wo man vielleicht auch profitiert. Also es gibt ja auch durch Corona diese ganze Debatte, was passiert mit den Erdgeschossen, weil wir merken, der Einzelhandel funktioniert nicht mehr so. Und ich kann mir vorstellen, dass da viel mehr so Lösungen sich entwickeln, dass Erdgeschosse vielleicht auch flexibler werden, vielleicht eine Art Coworking sich entwickelt, oder dass man vielleicht in einem Haus eine Möglichkeit hat von einem Gästezimmer, was sich alle Bewohner teilen. Dann braucht nicht jeder ein extra Zimmer, sondern wenn ich Besuch habe, kann ich das wie vielleicht für ein Wochenende reservieren oder so. Aber die Dinge, die kommen jetzt auch so langsam. Und was natürlich schade ist, jetzt in Basel das größte Entwicklungsgebiet ist ja Quebec. Und da wird jetzt leider doch wieder sehr, sehr, sehr viel abgerissen, was einfach daran liegt, dass das alles von der Chemieindustrie war und ganz viele Dinge chemisch belastet sind und nicht weiterverwendet werden können. Und das, ja, das sind dann so... Ja, kann ich
machen.
Ja.
Das ist völlig absurd.
Ja, das ist so. Und es gibt da auch noch so technische Finessen, wie dass zum Beispiel ganz viele von diesen Gebäuden eine Werksfeuerwehr hatten und dann Sonderbewilligungen bekommen haben, weil sie gesagt haben, die Feuerwehr ist ja in 5 Minuten da. Und wenn das jetzt sozusagen in die öffentliche Hand geht, dann muss die staatliche Feuerwehr da sein und dann reichen die Brandschutzvorkehrungen nicht mehr. Und dann kann man, also das ist so. Ich glaube, das ist so ein anderer Hebel. Ich glaube, man muss auch von der Gesetzgebung, im Moment ist es nämlich so, wenn jetzt einer von euch zu einem Architekten käme und sagen würde, ich habe hier ein altes Haus und ich möchte es gern weiterverwenden und umbauen. Oder vielleicht hat das nur 3 Geschosse und ich könnte inzwischen aber 5 Geschosse bauen. Kann ich da nicht einen schönen, leichten Holzbau oben draufsetzen? Dann kriege ich dafür eine Baugenehmigung, muss dann aber mit dieser Baugenehmigung alle Standards wie ein Neubau erreichen. Was Brandschutz angeht, was Dämmung angeht, was Schallschutz zwischen den einzelnen Wohnungen angeht. Und das ist natürlich in einem Altbau so schwierig herzustellen, dass sich das ganz oft für den Bauherrn dann gar nicht lohnt finanziell und ein Neubau einfacher ist. Und ich glaube, das muss sich total verändern. Also da ist auch die Entsorgung von Abrissbauteilen viel zu günstig. Ich glaube, das müsste viel teurer werden.
Leider gleich weiter.
Ja.
Ich habe noch so eine grundsätzliche Frage. Also ihr seid irgendwie kollektiv, sozusagen kommt ihr zusammen und euer Ziel vor allen Dingen ist so, eben bewusst machen und einfach das Thema sozusagen zu verbreiten.
Ja.
Baut ihr ihr denn jetzt auch gemeinsam Sachen oder seid ihr alle aus unterschiedlichen Büros oder wie seid ihr da?
Also wir sind tatsächlich alle aus unterschiedlichen Büros, also wir bauen noch nicht gemeinsam. Aber es ist auch ein bisschen, glaube ich, ein dynamischer Prozess. Wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber wir sind jetzt, was, glaube ich, ein großer Erfolg ist. Nächstes Jahr ist der Countdown als Verein Gastprofessor an der Fachhochschule in Chur.
Cool.
Das heißt, wir kriegen ein Semester, wo wir ein Jahr die Studierenden unterrichten, wo dann auch schon die Frage entsteht, wie unterrichtet man als Kollektiv? Insofern kann die nächste Frage vielleicht auch sein, wie baut man als Kollektiv?
Ja.
Aber eigentlich war so die Zielvorgabe von dem Verein in erster Linie wirklich auch so wie in der Szene der Architekturschaffenden zu agieren, weil wir selber einfach gemerkt haben, dass es ganz viele gibt, die sich dafür interessieren, aber es ist ein wahnsinnig komplexes Thema und sich da alleine einzuarbeiten ist einfach neben dem Beruf überfordernd und wir hatten das Gefühl, wenn man es als Verein schafft, vielleicht gewisse Dinge als Erkenntnisse zu generieren und die dann auch wieder allen anderen, die nicht im Verein sind, auch zur Verfügung zu stellen. Weil am Ende geht es uns ja nicht darum, dass wir das Monopol auf nachhaltiges Bauen haben, sondern wenn alle das von sich aus machen und der Verein kann sich auflösen, dann ist es umso besser. Also ich finde es auch immer lustig, ich bin kein Gründungsmitglied, ich bin relativ kurz danach eingestiegen und ich bewundere auch von unseren Gründungsmitgliedern den vielleicht auch etwas idealistisch naiven Ansatz, das in unserem Vereinssatzung steht, dass der Verein sich am 31. Dezember 2030 auflöst, weil das Ziel dann ja erreicht sein muss.
Okay.
Also es ist sozusagen wirklich die sehr hehre Zielforderung. No pressure, ja, genau. Genau.
Ja, cool. Genau, Anja hat ja schon angefangen. Also ich würde gern einfach das Öffnen für Fragen.
Ich musste meinen Sohn kurz nachspielen, das mit dem Lesbüro passt.
Ja, also genau, es ist einfach nur so, ich wollte sagen, dass es da gibt es jetzt einen Neubau, einen Wohnungsbau und da ist jemand aus unserem Verein mit im Prozess gewesen und da ist jetzt das erste Mal so, dass man, also bei so einem Architekturwettbewerb muss man immer ein Projekt abgeben, also einen Entwurf, oder? Und man muss aber auch dann noch zum Beispiel standardmäßig sagen, wie viel Quadratmeter bauen wir denn? Wie viele Wohnungen sind das? Wie viel Prozent von den Quadratmetern geht drauf für Treppen und Flure? Und wie viel ist vermietbare Fläche? Weil natürlich die Investoren sind immer interessiert daran, dass sie auch so auf einen Blick als Statistik sehen, das Gebäude baut viel, das baut wenig. Und jetzt kommt es erstmal aber dazu, dass wir... dass jemand vom Countdown eigentlich ein extra kleine Datei geschrieben hat und alle, die den Wettbewerb mitmachen, müssen ihr Gebäude da in so eine Tabelle eintragen und da steht dann auch schon drin, was die Materialien sind von der Tragstruktur, von der Fassade, wie viel Fenster, wie viel Photovoltaik, sodass man sozusagen, es ist nicht genau, aber plus minus 10% schon im Wettbewerb wirklich sieht, wie viel Energie steckt in diesem Gebäude in der Erstellung und ist das ein wirklich nachhaltiges Gebäude oder nicht? Und das, dass man sozusagen, weil ich glaube, ganz oft ist das Problem, dass man Gebäude baut und dann am Ende noch so einen Green Sleeve drüber zieht. So ein
Greenwashing.
You know, that there's like a lot of greenwashing after the building's already planned. You put some, yeah, like the typical thing to me is the planted facade, that you grow something on the facade, which by the way is incredibly complex because you have to like make sure that you water it all the time and usually it doesn't last very long until the plants die and you know it would be much more efficient to just plant a garden with normal trees that the rain can water and just have a normal facade that maybe is made of materials that you can recycle. But yeah.
Well, I think it's important part that all these calculation tools that you create or already have. I have a friend in Turin, in Italy.
Yeah.
He developed this tool for materials, so you can feed to your architectural brain computer all the materials, and it exactly tells what the input and the energetic and all the movements. It's all included.
Yeah.
So he matches several tools.
to one that you can, like, nothing you can calculate the impact of your building,
yeah,
like the ecological, the energetic, the gray energy, blah blah blah, everything, no?
I think
this was very important for the future, that you really quick can calculate, okay.
But I completely agree, and at the same time I think that we have to, or we realize now as the countdown 2030, because one of our activities is also that every Monday we invite guests to the countdown to give us lectures on a topic. So we invite somebody from the wood industry, somebody from the concrete industry, and we ask them, so how does the concrete industry in Switzerland plan to solve this? Or, you know, we invite engineers. And this week we had somebody who's a professor in Norway for regenerative materials. And he was explaining us that, yeah, you know, wood, it sounds good. Because, you know, with wood it's a bit a special thing, because the trees, they take CO2 from the atmosphere as they grow, and they save it in the trunks, in the structure. And then when they die, they compost, they degenerate, and they give the CO2 back into the environment. So the tree doesn't actually take out CO2. A lot of people think trees are CO2 negative. They are just zero. Like, they save it and then they give it back when they die. But if you chop down a tree, you take the wood and you install it in the building, you can kind of save the CO2. So as long as this building is being built, it's like a storage for CO2. So a lot of researchers are kind of saying, okay, calculation wise, if this building gets torn down in 200 years, the CO2 will be back in the environment. But for now, as it's very urgent to act, we could use wood to make buildings that are CO2 negative, because we can plant new trees in the meantime. But then when you look closer, as this engineer was telling us, today the wood industry in Switzerland, they export 90% of their trees to Asia to make sure that those trees don't have bugs that eat the trees up while being transported on a ship. They get infused with a lot of chemicals. They dry not in the air for 2 years because that takes too long. They dry in ovens where they're heated to like 120 degrees. And then because they want to make beams that are, you know, not dependent on the size and the form of the wood, they're all glue laminated. And the glue lamination that is certified for the world is not biodegradable. So in the end, you know, you think it's a wooden building, it's so ecological, but the processes are still so, you know, in the modern way of things, that we have to put also a lot of pressure, I think, on the industry and on the production of these materials. And that's what I really think, that's maybe why I started with this reinvention of modernism. Because if you really think about it, everything we do today is still very much informed by industrialization and modernism. Like when we started to kind of mass produce normed standards for beams, for steel structures, for how you make a window. You know, a window, they can differ in size, but a window profile is like the same everywhere in Europe now. And everything is kind of made in the way that you think you build a building, you tear it down, you throw it away, you build a new building. And I really think that we are now at the moment where we have to reinvent that and somehow start to think buildings. Like, I think personally that every building that an architect builds now, he should in his mind anticipate that in 50 years it's not going to be torn down, but that the same companies that build it now come and build it back. But that means you have to plan in a way where it's not glued, it's screwed.
Yeah, yeah.
And you can reach those screws and you can, you know, totally reuse stuff. And that's the challenge a bit, I think.
But a similar thing is happening in sort of shorter term builds, like in theatre design. And
yeah,
there's these new co-ops that are sharing, yeah, and recycling their set instead of just sending it to the,
yeah,
tip. So, but it's like quite radical where I'm living, so, and you have to like be in the sort of scene to know what's around. But it literally, they build something for a show, a theatre piece or an opera, and then bin it.
Yeah.
So there's this new wave of people in that industry who are doing a similar thing. But yeah, I think there's definitely potential for thinking into the longer term.
And what I think is interesting is that it seems to us like such a difficult goal to reach, But if you go back to before industrialization, I mean, in the 19th, 18th century, nobody would have imagined to go and tear down a building. I mean, what are they going to do? You know, are they going to transport with the horses these rocks somewhere? And if you look at cities like Rome, they're like a constant building upon building, you know, transformation. They take an old temple, turn it into a bath, turn it into a church, turn it into a museum. And kind of the larger part of history has kind of worked with what they found in a city, you know? And of course, occasionally something gets torn down. But,
which we had also in our
festival. Yeah. Yeah.
Sorry.
No,
it's
no.
An internal joke because we had a big opera about Rome and Nero.
Okay.
Sorry.
Ah, yeah, but he burned it, no?
Yeah. Was war das fünfte R? Ich wollte jetzt hier das
Rot. Verrotten.
Nee, ich habe Refuse.
Rot. Du kannst es da, diesen. Well, they're similar. Reuse and recycle. It's meant that reuse means reuse a building, and recycle means
materials.
A material more, no.
Okay. So time is running. And there's still questions I guess we could discuss for hours,
yeah,
because it's so urgent
so
and interesting. And
yeah, I mean, if you want to, you can of course visit our homepage or like there's a lot going on. Keep. I mean, we have a newsletter, we have an Instagram post.
Yeah.
Yeah.
Yeah, I have a friend that's working in this industry, exactly, in architecture in Norway.
You have to go, huh?
Jo, danke.
Gerne.
Vielen, vielen Dank. Genau, ich schmeiß mal kurz mein Müll weg.
I'm sorry, we're so far away from new music now.
No, that was...
exciting, I mean,
yeah,
totally. Because, yeah.
But that's the point.
We are also part
of the... We have to
the...
find a way, that's the purpose of the festival. So they
yeah.
find a way to
we
bring
also
it back
part
together.
Of the building here in
yeah.
the street.
And you know the topic transformation, Verwandlung?
Yeah.
Yeah, transformation.
Es ist wirklich, glaube ich, das war jetzt.
That's really like that's the key. And I was also thinking, I mean, it's very cliche and kitsch, but you challenged me to ask me, like, could I say something about neue Musik? And,
yeah, das
and
war noch like, eine Frage, und ich habe dann gedacht.
And no, I was just thinking that. I don't know really much about neue Musik or about new music, but I just thought that it was very curious that you had this commissioned work where somebody made a music piece for this library
yeah.
hall where
this
never there had been music
yeah.
played.
Mm-hmm.
And I just thought that it was, of course, with a different outcome, but I think the challenges that we have now a lot is that people will get commissioned to do a building, and instead of just kind of going to the blank page and realizing their own kind of purposes of fulfilling their egos, they should visit that building and make kind of a, you know, really listen to what this building says and try to make something right for that existing building, where they do as little as possible to make the biggest change or raise in efficiency. And in that sense, I think that there can be a lot of relations in like the processes.
Maybe you should come on Sunday to our last concert in the Klebeck Zwischennutzung. It's called Urban Morphologies.
In the Lido, or where is it?
No, it's in the closed area still.
Okay, yeah.
K26, I don't know if you've
yeah.
been there. It's
yeah.
an old ice factory.
Okay.
And the topic is also, yeah, verwandt, also I mean, transformation,
yeah.
like Stadtentwicklung.
Yeah,
cool. It's called Urban Morphologies. So if you want to come 7:30 on Sunday,
perfect.
Let me know.
In the evening.
Through Johanna.
Yes.
Sorry?
In which building is it?
The entrance is through Klinikstraße 161, and then you come on the Werksgelände.
Uh-huh.
And then it's K26. It's an old, it's an alte Eisfabrik. So Industrieeis wurde da hergestellt.
Aber okay. Das ist nicht von Humboldt, oder?
Nee, nee, eben, es ist halt noch auf dem geschlossenen Areal.
Ah, okay.
Also, noch auf dem Werksgelände.
Sure,
because
yeah.
he's working in this
okay.
exact
yeah. come on here from the
area.
Take one, you can
and
just
did
use
it. And I'll say, I mean, he may get in touch with us.
So.
If he does, then
yeah.
there's a connection.
Perfect, yeah.
Genau, von der
Super. Hey, herzlichen Dank.
Gerne.
Yeah.